Das Thema, was wir heute Morgen haben, ist gottzentriertes Gebet. Vor kurzem habe ich ein Buch mit dem Titel gelesen. Da geht es um das Vaterunser. Die Gedanken, die der Autor sich darüber gemacht hat, die haben mich so beeindruckt, dass ich beschloss, das für euch zusammenzufassen, um das Wesentliche des Inhalts an euch weiterzugeben. Allerdings werde man da draußen Predigtreihe machen. Mit einem Mal ist da nämlich nicht durchzukommen. Das Thema ist da einfach zu wichtig. Es wird uns also noch die nächsten 2 bis 3 Gottesdienste beschäftigen. Gebet ist wie ein Kreis, der mit Gott beginnt und mit Gott endet. Die erste Hälfte des Kreises besteht darin, dass Gott uns durch den Heiligen Geist in unserem Herz eine Bürde gibt. Die zweite Hälfte des Kreises besteht darin, dass dieses von Gott inspirierte Gebet zurück zu unserem Vater zu beten. Auf diese Weise schließt sich dann der Kreis, und das ist auch die Bedeutung des Ausdrucks, im Geist zu beten. Ein wesentliches Element des Gebets ist der Glaube. Gott erwartet, dass wir ihm vertrauen. Wir entehren ihn durch Unglaube, weil Unglaube unterstellt, dass Gott uns gegenüber weniger besorgt ist, als es irdische Väter gegenüber ihren Kindern sind. Gebet ist in Gottes Augen nicht wirklich Gebet, wenn unsere Bitte nur in unserem Verstand oder auf unserer Zunge entstehen. Nur wenn sie das tiefste Verlangen unseres Herzens sind, werden sie zum echten Gebet. Gebet soll für unseren Geist das sein, was Atmen für unseren Leib ist. Atmen ist eine mühelose Aktivität, mit der wir doch die ganze Zeit beschäftigt sind. Wir brauchen dazu keine Bücher zu lesen, die uns beibringen, wie wir atmen. Wenn allerdings das Atmen anfängt, für uns schwierig zu werden, dann ist das Zeichen dafür, dass wir ein Problem haben, dass wir krank sind. Es bedeutet aber im Umkehrschluss auch nicht, dass Gebet keine anstrengende Arbeit ist. Jesus betet mit lautem Schreien und unter Tränen, wie wir im Hebräer 5, Vers 7 lesen können. Als Jesus noch hier auf der Erde lebte, hat er unter Tränen und mit lautem Schreien gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes retten konnte. Und wegen seiner ehrerbietigen Scheu vor Gott wurde er auch erhört. Auch die Apostel, die rangen ernstlich im Gebet, wie wir in Kolosser Kapitel 4, Vers 12 lesen. Es grüßt euch auch Epaphras, der ja ebenfalls von euch kommt. Er ist ein treuer Diener von Jesus Christus und kämpft in seinen Gebeten ständig für euch, dass ihr in allem, was dem Willen Gottes entspricht, vollkommen und mit Gewissheit erfüllt seid. Denn schließlich geht es beim ernsthaften Gebet um einen Kampf. Ja, um einen Kampf mit bösen Geistern unter dem Himmel, wie wir in Epheser 6, Vers 12 lesen können. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Wenn Gebet allerdings ein eintöniges Ritual wird, ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass der Patient sozusagen geistliches Asthma hat. Solche Christen sind krank und sie müssen das erkennen. Um davon geheilt zu werden, müssen sie lernen, wie man seine Priorität im Leben neu ausrichtet. Wenn wir gottzentriert sind und unsere Prioritäten richtig setzen, dann werde man von diesem Asthma geheilt werden. Es wird immer noch Mühe und Kampf dabei geben, aber es wird nicht länger ein Ritual sein, denn es wird ja ein Vergnügen und eine Freude sein. Wollen wir zunächst mal Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 15 lesen. Das ist das einzige Gebet, das Jesus seine Jünger jemals gelehrt hat. Daher muss es auch für uns bestimmt sehr nützlich sein, es richtig zu verstehen. Wer seine Bibel dabei hat, kann die gerne aufschlagen. Matthäus Evangelium Kapitel 6, Abvers 5. Niemand sei Bibel dabei. Er geht unbewaffnet in den geistlichen Kampf am Sonntagvormittag. Wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gern in den Synagogen und an den Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, mit dieser Ehrung haben sie ihren Lohn schon kassiert. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viel Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Ihr sollt vielmehr so beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name werde geehrt. Deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe auf der Erde wie im Himmel. Gib uns, was wir heute brauchen. Und vergib uns unsere ganze Schuld, auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Zunächst hören wir, wie man nicht beten soll. Zum einen nicht wie die Heuchler. Jesus verurteilt die Pharisäer in erster Linie darum, weil ihre Taten zuallererst darauf ausgerichtet waren, um von ihren Mitmenschen gesehen zu werden, damit sie dafür Ehre erhalten. Solche Menschen gibt es auch heutzutage in unserer Gemeinde. Heuchler, die vor den Menschen eine Rolle spielen, aber im wahren Leben was ganz anderes sind. Ein Heuchler mag vor anderen Gläubigen eine Rolle als völlig ergebener Christ spielen, aber wenn man sehen würde, wie er zu Hause seine Familie behandelt, wie er mit seinen Arbeitskollegen umgeht, dann wird man vielleicht eine völlig andere Person sehen. Er spielt eine Rolle, in diesem Fall die Rolle eines religiösen Menschen. Wenn er zum Beispiel betet oder sonntags in den Gottesdienst geht, dann geht es ihm nur um die Wertschätzung der Menschen um ihn herum, nicht aber um die Wertschätzung Gottes. Er möchte, dass die Leute von ihm Notiz nehmen. Sein Beten zu Hause sieht vielleicht ganz anders aus, wenn es denn überhaupt stattfindet. Jesus warnt uns davor, auf diese Art zu beten, denn diese Art von Gebet erreicht Gott überhaupt nicht. Wenn wir nun vielleicht erkennen, dass auch wir hin und wieder in diese Falle schon getappt sind und von solcher Heuchelei befreit werden wollen, sei es nun in unserem Gebet oder in unserem Leben, dann müssen wir Gott bitten, uns eine solche Furcht vor ihm zu geben, dass wir mehr auf sein Lob bedacht sind, also mehr auf sein Lob bedacht sind als auf das der Menschen. Denn Jesus verdammte die Heuchelei mehr als jede andere Sünde. Bis wir lernen, Gott richtig zu fürchten, werden wir weiter Schauspieler sein, die vor den Menschen in allen Bereichen ihres Lebens eine Rolle spielen. Denke man nur an das Beispiel aus der Apostelgeschichte von Hananias und Sapphira. Sie haben einen Acker verkauft und Hananias gab vor, dass das, was er den Aposteln zu Füßen legte, der ganze Betrag vom Verkauf war, was allerdings nicht stimmte. Er hätte die Freiheit gehabt zu sagen, es ist nur ein Teil davon. Aber er wollte einfach vor dem Menschen gut dastehen. Wir wissen, was die Folge dieses Betrugs war. Hananias verstarb sofort, als Petrus den Betrug aufdeckte. Und anschließend auch seine Frau, die genauso heuchelte wie ihr Mann. Es ging hier wohlgemerkt nicht darum, dass sie nicht das ganze Geld der Gemeinde spenden wollten. Sie hätten auch gar nichts geben müssen. Es ging einfach nur um ihre Heuchelei, dass sie vor den anderen gut dastehen wollten. Gott bestrafte damals die beiden umgehend dafür, weil er ein Zeichen setzen wollte, wie verhasst ihm Heuchelei ist. Wie gut, dass wir heute nicht mehr sofort dahin gerafft werden, wenn wir uns so verhalten. Ich glaube, unsere Reihe wird merklich ausgedünnt. Auf jeden Fall wird es heute Morgen hier vorne niemand stehen, der euch das erzählt. Das Erste, was Gott von uns verlangt, ist Ehrlichkeit. Absolute Ehrlichkeit, denn wir sollen im Licht wandeln. Es ist für Gott ein großer Kummer, dass es heute so viele Christen gibt, die vor vielen Jahren wiedergeboren wurden, die aber keine geistlichen Fortschritte gemacht haben, weil sie diese grundlegende Lektion nicht oder noch nicht gelernt haben. Wir können keine Fortschritte machen, wenn es in unserem Leben Heuchelei gibt. Unsere Gebete werden nicht erhört werden. Wir können die ganze Nacht über Gebetstreffe veranstalten, aber eigentlich verschwenden wir doch nur unsere Zeit damit. Wir müssen anerkennen, dass unser wahrer geistlicher Wert darin besteht, was wir vor Gott sind, wie er uns sieht und sonst gar nichts. Vielleicht soll ich mir mal die Frage stellen, was denkt Gott von mir, der jeden Bereich meines Lebens sehen kann? Ein weiterer Punkt, wie wir nicht beten sollen, ist das Plappern, wie es die Heiden tun, die Menschen, die Gott nicht kennen. Es sind nicht so sehr die Anzahl der Worte, die wir benutzen, die Gott sieht, sondern vielmehr das Verlangen in unserem Herzen. Das Verlangen steigt auf zu Gott und erhält dann auch eine Antwort. Wenn deine Worte von Herzen kommen, dann kannst du 10-mal am Tag dieselben Worte beten und Gott wird sie erhören, wenn wir jedes Mal aufrichtig und von Herzen beten. Wenn nicht, dann ist es nur sinnloses Geplapper und reine Zeitverschwendung. Leere Wiederholungen sind das Kennzeichen der Heiden, die leichtsinnig in Gottes Gegenwart kommen und Dinge sagen, die sie nicht meinen. Ich denke dabei auch an die endlosen Litaneien in manchen Glaubensrichtungen. Wie sehr müssen sie Gott Gräuel sein. Auch unsere Lieder, die wir singen, sind davon betroffen. Wie oft singst du vielleicht im Gottesdienst mit wahrer Inbrunst Dinge, über die du keine Sekunde nachdenkst? Denn würdest du es tun, dann würdest du vielleicht blass werden, welche Versprechungen du Gott gedankenlos gerade mal wieder gegeben hast. Vielleicht sollen wir einfach auch mal bewusster auf Dinge achten, die wir singen. In 1. Könige 18, Verse 20 bis 29 lesen wir Folgendes. Die Propheten Baals, die hatten ein langes Gebetstreffen. Sie beteten und beteten, dann hüpften und tanzten sie und schrien laut. Aber es kam kein Feuer. Gott sah ihre Herzen und er war von ihren Gefühlsausbrüchen und ihrem Lärm gar nicht beeindruckt. Es gibt auch Christen, die so beten, sie glauben, dass Gott sie wegen ihrer Emotionalität, ihrer Gefühle und ihrem Schreien hört. Schauen wir doch, wie es weitergeht. Elia fing dann an zu beten. Sein Gebet dauerte weniger als eine Minute, aber es brachte das Feuer vom Himmel. Das ist der Test, ob du eine Minute, also nicht ob du eine Minute lang oder die ganze Nacht betest, sondern ob Gott antwortet oder nicht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. So lesen wir das in Jakobus 5, Vers 16. Es ist folglich das Leben eines Menschen, das bestimmt, ob ein Gebet erhört wird oder nicht. Das waren nun alles Beispiele dafür, wie wir nicht beten sollen. Das sollte man uns zuerst mal verinnerlichen, denn wir können nie lernen, richtig zu beten, wenn wir nicht zuerst lernen, wie wir nicht beten sollen. Kommen wir nun zum Vater unser. Der erste Vers beginnt: Unser Vater im Himmel. Nicht jeder kann jedoch Gott als Vater anreden. Nur wenn sich jemand von der Sünde abwendet und sich Jesus Christus als dem Herrn seines Lebens hingibt, wird er als Kind Gottes wiedergeboren. Nur dann kann er Gott Vater nennen. Wissen wir eigentlich, was es für ein Privileg ist, Gott Vater nennen zu dürfen? Im Alten Testament lehrte Gott die Juden seine unnahbare Heiligkeit, indem er im Tempel einen Vorhang anbringen ließ, hinter dem das Allerheiligste war, wo er wohnte. Niemand konnte diesen Ort betreten, außer einmal im Jahr der Hohepriester. Und der auch nur, nachdem er sich vielen Ritualen und Waschungen unterzogen hatte, die von Gott ganz genau festgelegt worden waren. Als Jesus starb, wurde der Vorhang zerrissen, damit wir die Freiheit haben, direkt den Zugang in die Gegenwart Gottes zu haben. Wann immer wir wollen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und wir können ihn Vater nennen. Sind wir uns überhaupt bewusst, was das für ein Vorrecht ist? So wie ein Kind auf dem Schoß seines Vaters sitzt, können wir Menschen nun genauso innig mit Gott verbunden sein. Viele haben die falsche Vorstellung, dass Gott eine sehr strenge Person ist und dass nur Jesus sie liebt. Das ist eine satanische, eine dämonische Verdrehung der Wahrheit. Es war die Liebe des Vaters, die Jesus sandte, um uns von unseren Sünden zu retten. Wenn wir dies nicht begreifen, dann kann es passieren, dass oft, wenn wir im Gebet zu Gott kommen, wir nicht wirklich glauben, dass Gott unser Bitten auch erfüllen wird, weil wir uns seiner mitfühlenden, liebenvollen und väterlichen Fürsorge nicht sicher sind. Folglich begrenzen wir Gott durch unseren Unglauben. Glaubst du wirklich, dass du beim Beten zu einem liebevollen Vater sprichst, der voller Freude ist, von dir zu hören und der sich um dich sorgt? Jedes Mal, wenn wir beten, müssen wir uns Gott als Vater nähern, der uns liebt und für uns sorgt und der an uns interessiert ist. Nur so kann echter Glaube hervorgebracht werden, denn ohne Glaube ist er nutzlos, überhaupt zu beten. Gott ist ein liebender Gott, der Freude daran hat, seinen Kindern gute Gaben zu geben. Das ist die Grundlage unseres Glaubens, die bewusste Anerkennung Gottes als unseren liebevollen Vater. Der zweite Vers. Unser Vater im Himmel. Er ist also auch ein heiliger Gott. Wir sollen Gott als unseren Vater, der im Himmel ist, ansprechen. Er ist nicht nur unser Vater, er ist auch der allmächtige Gott. Wir müssen diese beiden Tatsachen fest im Gedächtnis behalten, wenn wir im Gebet zu ihm kommen. Wir nähern uns ihm in Ehrfurcht, weil er ein Gott ist, der ein verzehrendes Feuer ist. Er ist derjenige, vor dem die Seraphim des Himmels ihr Angesicht verhüllen und ausrufen: Heilig, heilig, heilig. Nachzulesen in Jesaja 6, Vers 3. Diese Seraphim, die haben nie gesündigt. Doch wenn sie sich Gott nahen, müssen sie ihr Angesicht verhüllen. Denn sie können es nicht ertragen, auf die Heiligkeit Gottes zu schauen. Es sagt uns etwas über die unendliche Reinheit Gottes, die unser begrenzter Verstand niemals erfassen kann. Da die meisten Christen Gott nicht auf diese Weise kennen, bleibt ihr Leben leider seicht und oberflächlich. Es gibt zwei Extreme, zu denen Menschen tendieren, wenn sie sich Gott nahen. Es gibt jene, die glauben, dass Gott unnahbar ist und dass sie nichts von seiner Liebe wissen, in ständiger Angst vor ihm leben. Das andere Extrem sind Christen, die eine solche unheilige Vertrautheit mit Gott gewonnen haben, dass sie ihn nicht länger als verzehrendes Feuer fürchten. Jemand, der sich ohne Ehrfurcht Gott nähert, der kennt Gott überhaupt nicht. Je mehr wir ihn kennen, desto mehr werden wir ihm Ehrfurcht erweisen, wenn wir im Gebet zu ihm kommen. Wir kommen mit Kühnheit zu ihm, weil er unser Vater ist, aber wir kommen auch mit Ehrfurcht zu ihm, weil er Gott ist. Gott ist auf seinem Thron und er hat die völlige Kontrolle über alle Angelegenheiten auf der Welt. Nur wenn unser Glaube in dieser Wahrheit verwurzelt und gegründet ist, kann unser Herz Ruhe haben, egal was die Zukunft uns bringt. Wir werden in 1. Timotheus 2, Vers 12 dazu aufgefordert, für unsere Regierung zu beten. Wenn wir nicht glauben, dass unsere Gebete etwas bewirken können, dann können wir das auch lassen. In Sprüche 21, Vers 1 lesen wir: Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn, wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Gott kann bewirken, dass der größte Herrscher in dieser Welt seine Entscheidung ändert, wenn wir beten. Was für einen Unterschied wird es in deiner Einstellung zu Problemen machen, wenn unser Bundeskanzlerin, die Frau Merkel, deine Mutter oder eine nahe Verwandte wäre? Wenn dein Vermieter dir droht oder dein Chef dir das Leben schwer macht, hättest du dann irgendwelche Sorge? Nein, man geht einfach zu Tante oder Mama Merkel und bittet sie, die Probleme zu lösen. Ist der Herr nicht größer als unsere Bundeskanzlerin? Was tun wir, wenn wir vor Problemen stehen? Sagen wir: Nun, ich werde meinen himmlischen Vater davon berichten. Er regiert das Universum, er kann sicherlich auch dieses Problem lösen. Was ist unsere erste Reaktion? Ja, viele Christen sind sogar Atheisten, wenn es um die praktische Angelegenheit des täglichen Lebens geht. Sie sprechen in den Versammlungen und sogar in ihren Häusern über ihren Glauben an Gott. Aber wenn es um irdische Angelegenheiten geht, sind sie wie ein Atheist, voller Angst und Sorge. Denke mir doch dran, wir haben einen allmächtigen Vater. Der Herr sollte mir uns nicht wie furchtsame Waisenkinder verhalten. Wenn wir furchtsam und ängstlich sind, dann beleidigen wir unseren himmlischen Vater. Denn dadurch drücken wir aus, dass wir kein Vertrauen zu ihm haben und dass wir glauben, dass er in unseren schwierigen Situationen nichts für uns tun kann, weil er entweder machtlos ist oder kein Interesse an unseren Nöten hat. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott dich liebt und für dich sorgt und allmächtig ist, warum würdest du dann jemals voller Sorge sein? Das Rotkehlchen sagt zum Sperling: Ich würde gerne wissen, warum sich diese furchtsamen Menschen so abhetzen und Sorgen machen. Sagt der Sperling zum Rotkehlchen: Freund, ich glaube, der Grund dafür ist, dass sie keinen himmlischen Vater haben, der so für sie sorgt, wie er sich um mich und dich kümmert. Gott möchte, dass wir uns seiner väterlichen Liebe und Fürsorge für unser Leben vollkommen sicher sind. Es ist nur unser Unglaube, der uns daran hindert, den Segen von Gottes souveräner Macht zu genießen. Weiter lesen wir: Unser Vater im Himmel, nicht mein Vater im Himmel. Es ist also ein Familiengebet. Ja, jeder von euch, ich, wir sind alle nur eins seiner vielen Kinder. Keine Person in dieser Familie ist privilegierter als eine andere. Es sind alle gleich. Ich kann daher keine richtige vertikale Beziehung mit Gott haben, wenn meine horizontale Beziehung mit meinen Glaubensgeschwistern in dieser Familie nicht in Ordnung ist. Mit anderen Worten, wenn ich gegen einige Groll habe, mit dem einen rede ich, mit dem anderen nicht. Wenn ich jemand nicht vergeben kann oder zornig auf einen bin, dann kann ich nicht unser Vater sagen. Wenn ich ja nicht auch der Vater der anderen Person, der ich nicht vergeben kann oder auf die ich einen Groll habe. Wir können nicht zu Gott kommen, wenn wir irgendeiner Person im Leib Christi verachten. Ich erinnere euch an den Pharisäer, der betete: Danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Nach Gottes Absicht sollte die Gemeinschaft jeder örtlichen Gemeinde die Atmosphäre haben, wo Brüder und Schwestern wie Familienmitglieder sind, wo fremde Besucher das Gefühl haben, dass sie in eine Familie kommen. Wo dies nicht der Fall ist, liegt es daran, dass die dortigen Kinder Gottes nicht erkannt haben, was Jesus in seinem Gebet gelehrt hat. Um das also nochmal kurz zusammenzufassen. Jedes Mal, wenn wir beten, müssen wir uns auf dieser Grundlage Gott nähern. Indem wir seine Vaterschaft und liebevolle Fürsorge anerkennen und daher mit Kühnheit wagen, zu ihm zu kommen. Indem wir anerkennen, dass er ein heiliger Gott ist und dass wir daher mit Ehrfurcht zu ihm kommen. Indem wir anerkennen, dass er der höchste Herrscher im Himmel ist und daher im Glauben an seine Allmacht zu ihm kommen. Indem wir erkennen, dass er der Vater einer großen Familie ist und wir daher als Teil dieser Familie zu ihm kommen. An dem Punkt möchte ich den ersten Teil der Predigtreihe beenden. Fortsetzung folgt. Oder wie hat es früher geheißen, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Uwe sagen hören. Bedenken wir, dass wir gerade erst mal bei den ersten Zeilen vom Vater Unser angekommen sind. Vater Unser im Himmel. Ich finde es einfach gewaltig, was der Autor hier an Erkenntnis gewonnen hat. Und daher freuen wir uns doch drauf, was ihm der Heilige Geist bei den folgenden Zeilen noch alles aufs Herz gelegt hat. Also mein persönliches Gebetsleben hat es bereichert. Und ich hoffe, das wird es auch bei eurem bewirken. Wollen wir noch zum Abschluss zusammen beten?